Ja, diesen Vers, den ich ausgesucht hatte für die Konfirmanden, lese ich noch einmal vor, aber mit einigen anderen Versen aus dem Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der mit Gutem dein Verlangen stillt, dass deine Jugend sich erneuert gleich dem Adler. Ja, vorhin hatten wir gehört, dass da so zwei Leute unterwegs waren von Jerusalem nach Emmaus und dann Jesus begegnet sind und dann sind sie wieder zurückgekehrt nach Jerusalem. Und zwischendrin hatte Jesus ihnen erklärt, was in den Propheten alles steht über den Menschensohn, wie er leiden würde und dann am dritten Tage auferstehen. Und da möchte ich einfach zwei Beispiele bringen aus dem Alten Testament. Als das Volk Israel aus Ägypten kam, sind die ja hauruck über Nacht ausgezogen, unvorbereitet, hatten auch wenig zu essen und zu trinken und kamen dann sehr bald auch in Schwierigkeiten, dass sie zum Beispiel kein Wasser hatten und in einer Wüste waren. Und da hat Gott dem Mose dann einen Tipp gegeben, sag, geh mal mit deinem Stab zu dem Felsen und schlage da drauf und da kommt dann Wasser raus. Die Bibel ist voller Symbole, der Fels ist ein Bild für Jesus. Steht im Korintherbrief, der Felsen, aus dem sie tranken, war Christus. Ja, und Christus wurde nur einmal geschlagen, nämlich ans Kreuz. Ja, also ein Bild, der Felsen wird geschlagen und da kommt, wenn man so will, Segensspuren heraus, Wasser des Lebens. Später kamen sie wieder in eine Lage, wo sie wieder kein Wasser hatten und Mose schrie wieder zu Gott, was machen wir denn? Und Gott sagte, geh zu dem Felsen und rede mit dem Felsen. Und das ist jetzt die Frage der Gewohnheit. Manchmal wiederholt man ja einfach Dinge, weil man sie schon mal getan hat. Also hat er den Felsen wieder geschlagen und da kam jede Menge Wasser raus für das ganze Volk. Aber Gott sagte, weil du nicht getan hast, was ich dir befohlen habe, nämlich mit dem Felsen zu reden, wirst du nicht in das heilige Land kommen, sondern es nur von weitem sehen. Ja, ist ein schönes Bild. Jesus wurde einmal geschlagen ans Kreuz und heute kann ich mit ihm reden. Das habe ich gerade vorhin getan und viele von uns sicher auch. Ein schönes Bild für die Auferstehung. Jesus wurde für uns am Kreuz, ja, gekreuzigt, geschlagen und heute kann ich mit ihm reden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist sehr schön. Jesus ist nur so weit weg, wie eigentlich mein Gebet in meinem Mund. Ja, das war das eine Bild, das zweite Bild. Es gibt in Israel den großen Versöhnungstag Yom Kippur, leider durch diesen Krieg dann berühmt geworden. Yom heißt der Tag und Kippur heißt Bedeckung. Ja, auch diese Kopfbedeckung, wie heißt die, Kippa oder so ähnlich, ja, heißt ja auch nur Bedeckung. Das heißt, im Alten Testament wurden Sünden nur bedeckt und nicht vergeben. Sie wurden durch das Blut eines Opfertieres bedeckt. In der Bibel steht ein Satz, den fast keiner kennt, außer den, der ihn erfahren hat. Da steht, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Klingt sehr hart und ist es auch. Das heißt, wenn Vergebung geschehen soll, muss Blut fließen. Und da Gott nicht das Blut der Menschen vergießen wollte, hat er damals Opfertiere genommen. Bei dem großen Versöhnungstag waren das zwei Sündenböcke. Ist ja ein Begriff auch aus unserer Alltagssprache. Ja, wenn ein Fußballclub nicht mehr spurt, wer ist der Sündenbock? Klar, der Trainer. Wenn sich die Eltern streiten, wer ist der Sündenbock? Natürlich die Kinder, sonst würden sich ja nicht streiten. Und ähnliche Dinge. Also wir suchen immer Sündenböcke, wo man Schuld abladen kann, damit man selber nicht berührt ist. Aber das waren jetzt richtige Sündenböcke. Dem ersten wurden also die Hände aufgelegt. Handauflegung bedeutet Übertragung. Und dann hat der Hohepriester die Sünden Israels genannt und übertragen auf den Sündenbock. Ich weiß nicht, wie lange er da reden musste, aber es war immerhin ein wichtiger Akt. Und dann wurde dieser Sündenbock getötet und mit dem Blut dann der Altar berührt und die Bundeslade mit diesem Blut besprengt. Wir sehen ja immer die Bundeslade, so ein schöner goldener Kasten. Aber wenn der jedes Jahr mit Blut besprengt wurde, sah der wahrscheinlich auch bald nicht mehr so schön aus. Der Umgang mit Sünde ist eigentlich ein dreckiges Geschäft. Ja, der zweite Sündenbock wurde auch genommen, die Hände wieder draufgelegt und wieder übertragen, was da von dem Volk übrig blieb. Und der wurde nicht getötet, sondern wurde von einem Mann in die Wüste geführt und dort freigelassen. Die Wüste sozusagen als Ort des Bösen, man könnte auch sagen des Teufels vielleicht, der bekam sozusagen das, was er verursacht hatte, zurück. Ja, ganz wichtig, das war aber nur eine Bedeckung, wohl dem, dessen Sünde bedeckt sind. Ja, ich habe jetzt hier ein Talar, wie es da drunter aussieht, weiß keiner, außer mir im Moment. Angenommen, ich hätte da einen Fleck auf meinem Hemd, würde das keiner sehen, weil es bedeckt ist. Im Alten Testament wurde Sünde nur bedeckt. Und wenn man den Römerbrief gelesen hat, da steht, dass die Sünden ungestraft blieben, bis dann dieser Sündetod von Jesus kam. Und wie heißt es für Jesus? Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das heißt, durch Jesus kam nicht die Nächstenliebe in die Welt, sondern die Vergebung. Ich vergleiche das, ich liebe Vergleiche. Früher, wenn ich ein Auto gekauft habe, habe ich dem Verkäufer einen Scheck überreicht. Heute geht das nicht mehr so, sondern da werde ich dann den Betrag überweisen. Angenommen, da hat jetzt einer einen Scheck in der Hand, hat er jetzt das Geld oder hat er es nicht? Ja, klar, er hat es nicht. Er hat nur das Versprechen, dass er es kriegt. Und so kann man sagen, wurden im Alten Testament Vergebungsschecks ausgestellt, aber die Einlösung kam erst, als Jesus starb. Also er sagte, es ist vollbracht, war auch diese Schuld bezahlt. Ja, jetzt ein kleiner theologischer Werdegang noch einmal durch das Alte Testament. Wo gab es denn das erste Opfer im Alten Testament? Es war der Abel, der ein Tier seiner Herde brachte. Das heißt, er war, wenn man so will, war er der Priester für sich selbst. Ja, also ein Opfertier für eine Person und er selber war auch noch der Priester, wenn man so will. Später, als das Volk aus Ägypten auszog, gab es ja die 10. Plage, dass immer der älteste Sohn sterben würde. Es sei denn, dass vorher ein Lamm geschlachtet wurde und mit dem Blut des Lammes der Türrahmen bestrichen wurde, dann würde der Würgeengel Gottes dort vorbeigehen. Das ist ja die Grundlage des Passafestes. Und es ist interessant, welche Fremdwörter wir gebrauchen. Das Wort Passa steckt auch in dem Wort Passagier oder Passage oder Pass und heißt vorübergehen. Das heißt, dort, wo dieses Blut des Lammes ist, geht der Würgeengel des Zornes Gottes vorüber. Ja, und hier war ein Opfertier für eine Familie. Ja, erst eine Person, jetzt eine Familie. Gehen wir zu dem großen Versöhnungstag, so ein Sündenbock. Für wen war der da? Für ein ganzes Volk, aber nur für ein Jahr. Musste wiederholt werden am nächsten Jahr. Und als Johannes der Täufer Jesus sah und seine Jünger bei ihm waren, sagt er, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Weltsünde trägt. Ja, eine Person, eine Familie, ein Volk, eine Welt und mehr gibt es nicht. Dadurch haben die Opfer für uns aufgehört. Ein größeres Opfer kann niemand bringen als dieses Opfer für die Welt und ich bin ein Teil dieser Welt. Ja, insofern kann man sich bedanken bei Gott, der diese Erlösung geschenkt hat. Und hier geht es ja los, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ja, der heilige Name für uns ist Jesus. Und Jesus, was heißt das auf Deutsch? Gott rettet. Das ist derselbe Name wie Josua, nur eben anders formuliert. Gott rettet und wovon rettet er? Er rettet vor dem Gerichtszorn Gottes. Das heißt, als Christ komme ich nicht ins jüngste Gericht und muss auch nicht fürchten, dass ich in die Hölle käme, weil ich schon angenommen bin von Gott. Ja, ich finde es schön. Lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ja, das bete ich manchmal, weil in mir ist ja nicht immer nur Frieden. Und wenn es heißt, alles, was in mir ist, dann ist das alles. da bleibt nichts übrig und das soll Gott loben. Ja, es ist einfach schön zu wissen und es ist schön auch zu wissen, wenn ich die Wirkung dieses Namens Jesus entdecke, dann bin ich ein Christ und gerettet. Ja, unsere Konfis waren ja immer in der Klostermühle und das fand ich interessant, da war mal ein Junge, der da, wir hatten da so ein Spiel gemacht, vier gewinnt, kennen viele. Und da war er der Meister, hat alle Leute aufs Kreuz gelegt, auch mich. Aber ich dachte, hat er wirklich nichts anderes gelernt, als hier dieses vier gewinnt zu spielen. Aber hinterher stellte ich fest, nee, irgendwie ist er Christ geworden. Und da habe ich ihn mal gefragt, sagte er, ja, in der Klostermühle ist es so schön, dass es furchtbar einfach ist, zu Jesus zu beten und zu sagen, ich gehöre dir. Ja, so in dieser Freudenstimmung, dieser Freizeit. Und da sagte er, das mache ich nicht. Ich warte jetzt vier Wochen. Und wenn ich dann immer noch Jesus aufnehmen will, dann mache ich das. Und siehe da, nach vier Wochen hat er das getan und ist auch heute noch mit Jesus unterwegs. Ja, fand ich interessant, denn bei vielen geht es ja umgedreht. Die sprechen ein Gebet und nach ein paar Tagen hat man den Eindruck, es hat ja überhaupt keine Wirkung auf sie. Das heißt, es war eigentlich ein Schuss in die Luft. Und das ist natürlich sehr schade. Ja, andere entdecken Jesus später. Ich habe mal einer Frau, die gerade krank im Bett lag, ein Buch geschenkt, Jesus, unser Schicksal, von einem Evangelisten, Wilhelm Busch, geschrieben. Und der fordert immer klar auf, Jesus aufzunehmen und auch welche Folgen es hat, wenn wir es nicht tun. Und siehe da, in dieser Woche hat sich diese Frau für Jesus entschieden und später hier ganz aktiv mitgearbeitet in der Gemeinde. Zum Beispiel dann für Schürers den Handarbeitenverkauf 12 Jahre lang geleitet. Ja, das ist unterschiedlich. Ich denke an eine andere Frau, die ich auch kenne, die mit 40 Jahren ging es ihr nicht gut. Sie musste in einem Heim unterstützt werden, damit sie wieder auf die Beine kam und hat aber dort Jesus kennengelernt und sagte, hätte ich das doch nur früher erfahren, dann wäre mir viel Leid erspart geblieben. Und da sie oft umzog, fiel ihr dann irgendwann so ihre Konfi-Unterlagen in die Hände und was stand da? Hatte sie selber geschrieben, wie man Christ wird, dass man Jesus aufnimmt und all das, wo sie sagte, habe ich noch nie gehört, hatte sie selber geschrieben. Das heißt, es gibt so Phasen, wo man einfach die Dinge zwar hört, aber nicht aufnimmt. Und das fand ich sehr nett. Wir hatten früher einen Hausbibelkreis, das heißt auch heute haben wir einen, aber es waren andere Leute. Und da hat auch jemand Jesus kennengelernt, der eigentlich vorher schon immer kirchlich war und war dann mal in seiner alten Heimatgemeinde und sagte dann seiner Frau, hör mal, dieser Pfarrer, der spricht ja richtig gut. Und sagte, weißt du, der spricht schon immer so. Ja, was war der Unterschied? Er hatte Jesus kennengelernt und dadurch hat er plötzlich verstanden, was er sagte. Vorher hatte er es nur gehört. Ja, finde ich schön. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, da ist natürlich, wenn man ein gewisses Alter erreicht, gibt es ja jede Menge Gutes, was Gott an uns getan hat. Ich denke, ein Punkt, den auch Leute sogar erleben, die Jesus nicht kennen, dass fast jeder sagen kann, irgendwo hatte ich mal ein Bewahrungserlebnis. Ja, wo ich in Todesgefahr war und das hätte auch schief ausgehen können. Aber das irgendwie hat es sich so gewendet, dass da nichts passiert ist. Und das war kein Zufall. Ich denke, solche Erlebnisse, manche haben viele davon, nicht nur eines. Und ja, ist einfach schön, was er Gutes getan hat. Ja, er hat mich zum Glauben geführt, mich in dem Fall mit 22 Jahren, also nicht bei der Konfirmation, aber immerhin, sonst stünde ich jetzt nicht hier. Ja, was hat er Gutes getan? Hat mir eine wunderbare Frau geschenkt, ja, einen tollen Beruf, eine Wohnung, Kinder, über die ich mich freue und Enkel, ja. Und so geht es immer weiter. Ja, eine Gemeinde ist gewachsen und ich darf Teil davon sein. Könnte man vieles, gesundheitlich wurde mir schon oft geholfen, sonst stünde ich auch nicht hier. Ja, es gibt viel Gutes, was er getan hat und wir können ihn loben. Dann heißt es, der dir alle deine Schuld vergibt. Angenommen, jeder von uns würde am Tag einen Fehler machen. Dann wäre das im Jahr immerhin schon 365. Und wenn jemand 80 Jahre alt geworden ist, wären es doch schon ein paar Tausend. Fehlern. Ja, das wäre Schuld. Manchmal sind es Kleinigkeiten, manchmal sind es aber auch nicht so Kleinigkeiten. Meine Frau und ich waren zweimal in Haiti und als wir da in der Hauptstadt Port-au-Prince waren und von Schürers abgeholt wurden, die Missionare dort sind, fuhren wir dann auf dieser Hauptstraße und da war nur eine ganz schmale Fahrspur dort und hier und in der Mitte der Straße war Müll aufgehäuft, ungefähr mannshoch, wie so ein Verteidigungswall. Und dachte ich, das ist ja schrecklich, wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass es regnet und das alles dann zerfließt und dann vielleicht noch Leute am Straßenrand sitzen, die was verkaufen wollen. Was für ein Elend. Als wir wieder hinkamen, war dieser Berg verschwunden. Sie hatten eine Mauer gebaut und alles einfach dahinter geworfen. Ja, wenn wir uns das vorstellen würden, dass unsere Schuld so ist wie diese aufgehäufte Schuld in der Mitte dieser Fahrbahn, dann engt es ungeheuer das Leben ein. Ja, sozusagen der Fahrstreifen wird immer enger. Und welch eine Befreiung ist das, wenn hier Vergebung geschieht? In der Bibel steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, ich habe früher mir so eine Gebetsschablone zurechtgelegt, die ich dann irgendwann abends immer gebetet habe, vergib mir alle Tat- und Unterlassungssünden. Bis mir dann klar wurde, so kann ich nicht beten, sondern entweder ich nenne die Dinge beim Namen oder überhaupt nicht. Ich nehme an, die meisten von uns haben mit Computer zu tun und manchmal muss man da auch irgendeinen Text löschen, weil der überflüssig ist oder falsch geschrieben oder was auch immer. Den muss man aber vorher kennzeichnen sozusagen. Das will ich jetzt löschen und dann wird es gelöscht. Und wenn Gott mir vergibt, muss ich vorher auch sagen, worum es denn wirklich geht. Also nicht nur die allgemeinen Sünden, sondern die ganz konkreten. Ja, und dann kann man sich natürlich auch sofort bedanken. Petrusbrief steht, 1. Petrus 2,24, er hat unsere Sünden an seinem Leib selber an das Holz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden loskämen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, finde ich einfach eine tolle Aussage. Ich denke an etwas, was ich hörte, wo sich zwei Männer unterhalten über ihre Frauen. Und der eine sagte, also wenn wir uns streiten zu Hause, wird meine Frau immer historisch. Und er sagte, du hast das sicher hysterisch gemeint. Nee, historisch. Sie fängt an, was ich alles falsch gemacht habe, ja, und weiß genau, wann das war und zählt das auf. Das heißt, gehäufte Bitterkeit im Leben engt auch die Lebensfreude ein. Ja, ich denke an einen Fußballspieler, der früher mal bei der Eintracht gespielt hatte. Das war ein Koreaner, Bum Kun Cha. Sehr guter Spieler. Und er wurde bei einem Spiel übel gefoult. Und als er auf dem Boden lag, trat eben dieser Gegner auch noch ins Kreuz. Heftig. So dass man gar nicht wusste, ob der jetzt ernsthaft verletzt ist. Wurde dann mit der Bahre rausgetragen. Und schon ehe er am Spielfeldrand war, sagte er schon, dass er diesem Spieler vergeben hat. Damit hat er die Eintracht reingelegt, denn die wollten eigentlich einen Prozess führen gegen diesen Spieler, weil der ja nicht nur ihn gefoult hat, sondern als er am Boden lag, eben noch ins Kreuz getreten hat. Und man ja nicht wusste, ob das ernsthafte Folgen hat. Ja, es hatte keine ernsthaften Folgen. Und später hat er mit diesem Spieler zusammen bei Leverkusen gespielt, in derselben Mannschaft. Kann man ja auch nur, wenn wirklich Vergebung da ist. Ja, ich denke an jemand an der Gemeinde, das spielt ja keine Rolle, wer das war oder ist, kam einmal zu mir und sagte, ich möchte mit dir beten, ich will meinem geschiedenen Ehemann vergeben, der mich betrogen hat. Das ist ja ein ungeheurer Aufwand, für viele dauert es Jahre oder Jahrzehnte und für manche geschieht es überhaupt nicht, einem Ehepartner zu vergeben, der in dem Fall noch lebte, manchmal ist er ja auch schon nicht mehr da, aber dadurch kommt Freiheit in das Leben. Wir beten ja immer, Vater, ja, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Andere Leute sagen, versteht ihr euch in der Familie noch oder habt ihr schon geerbt? Ja, da werden ja viele übers Ohr gehauen und die können natürlich den Rest ihres Lebens sauer sein oder eben sagen, es ist leider so, aber ich vergebe auch ihm, Da muss man nicht hingehen und sagen, ich vergib dir. Aber ich kann es Jesus sagen. Ich vergebe ihm. Ja, der alle deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Da kann man natürlich an medizinische Tatbestände denken. Aber ich denke, da werden nicht alle Gebrechen geheilt. Aber es gibt ja auch andere Gebrechen. Und ich denke, ein Hauptgebrechen ist, dass ganz viele Leute damit kämpfen, sich selber anzunehmen. Ja, wenn man mal denkt an all diese Schönheitsoperationen, wo einer da irgendwo sich korrigieren lässt, damit er jetzt wieder attraktiver ist. Das bedeutet ja, dass er irgendwie ein geschädigtes Selbstwertgefühl hat. Denn wenn der Wert im Innern steckt, muss ich nicht äußerlich mich irgendwie zusammenschustern lassen. Und ja, ich denke, das ist ganz wichtig, irgendwann sich anzunehmen. Auch wenn die Nase zu lang ist oder der Körperbau nicht so gefällt, wie er in Schönheitsheften abgebildet ist. Glauben bedeutet immer annehmen lernen. Sich selbst samt allem, was dazugehört. Und das ist eine große Befreiung, wenn das geschieht. Ja, ich habe mich früher auch abgelehnt, weil ich mich immer verglichen habe mit irgendwelchen lebhaften Leuten, die sich so durchsetzen konnten. Und ich stand mir so am Rand und dachte, wie schön die das machen. Ich habe auch später ihren Lebenslauf verfolgt und diese Ehe wurde geschieden. Diese wurde auch geschieden von diesen Durchsetzungsleuten. Dachte ich, schade, das ist nicht so schön. Ja, Gott hat uns wunderbar gemacht, steht in Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Und das ist sicher ein Gebet wert, und sich selber anzunehmen. Zu den Gebrechen gehören aber auch falsche Einstellungen und falsche Gewohnheiten. Ja, es gibt ja die nette Formulierung, ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Ja, könnte auch die Bundesbahn sagen, ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Ja, kannst du ruhig mal wieder 2 Stunden warten, weil da nichts kommt. Ja, das ist oft nur eine faule Ausrede. Natürlich nimmt Gott uns so, wie wir sind, aber er verändert uns. Und wenn einer immer unpünktlich ist, muss er eben daran arbeiten, dass sich das verändert. Wenn einer ständig Leute kritisiert, muss er schweigen lernen. Ja, und vieles mehr. Er kann uns von falschen Gewohnheiten befreien. Und ein ganz kritischer Punkt auch für viele Christen ist die Frage der Selbstbeherrschung. Ja, wir hatten mal ein Männerfrühstück mit dem Thema im Beruf ein Profi und zu Hause ein Amateur. Ja, also äußerlich ist alles unter Kontrolle und läuft gut und zu Hause lässt man sich teilweise gehen. Und das ist manchmal sehr schwierig für Familienmitglieder und eigentlich auch nicht nötig. Ja, Gott befreit auch von falschen Einstellungen, aber auch von falschen Beziehungen. Ja, wenn jemand befreundet ist mit einem verheirateten Ehemann, dann ist das sicher keine Beziehung für Christen, sondern er müsste die Beziehung lösen und Buße tun. Ja, oder wenn jemand in irgendeinem Verein Mitglied ist und eigentlich feststellt, hier gehöre ich gar nicht mehr hin, dann müsste er da austreten. Oder wenn jemand für Geld für bestimmte Dinge ausgibt und feststellt, das ist eigentlich nicht nötig, dann müsste er seine Gewohnheit verändern. Also von Gebrechen heilt, dass er nicht nur körperliche Dinge, sondern ich denke auch Einstellungen korrigiert. Der vom Verderben erlöst, ja, das Verderben wäre am Ende die ewige Verdammnis. Und jeder, der Jesus kennenlernt, hat die Gewissheit, ich werde nicht gerichtet, sondern ich bin gerettet. Ja, das ist sehr schön. Und ich denke, das ist auch hilfreich, diese Gewissheit zu haben und für die Rettung zu danken. Und dann heißt es, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das heißt, mit Gnade fing alles an. Als ich Christ wurde, habe ich die Gnade angenommen, die Jesus mir schenkt. Das ist interessant, ich habe das mal gelesen, vor vielen Jahren schon. Da war ein Fall in Amerika, da hatte ein Mann, war Mörder geworden und zum Tode verurteilt worden. Aber dann sollte er begnadigt werden. Und er sagte, ich will nicht begnadigt werden, ich habe jemand umgebracht und ich will die Todesstrafe haben. Und jetzt war die Frage, kann man jemand gegen seinen Willen begnadigen? Es war dann juristische Auseinandersetzung. Und soweit ich das im Gedächtnis habe, kann man das nicht tun, sondern derjenige muss die Gnade annehmen. Ja, und das gilt auch für die Christen. Gott schiebt mir die nicht irgendwo in die Schuhe rein, sondern ich muss sie annehmen und sagen, Herr Jesus, ich nehme dich an als mein Erretter und Erlöser. Ja, am Ende heißt es hier noch, der mit Gutem dein Verlangen stillt, dass deine Jugend sich erneuert, gleich dem Adler. Gut, das ist für mich einfach ein Bild des Aufschwungs, dass Gott immer wieder Ermutigung schenkt, aber auch mit Gutem unser Verlangen stillt. Ja, meine Freunde, ich habe das gerade vor etlichen Jahren auch gemerkt. Wir sind eigentlich immer einer Meinung. Aber ich wusste ja, wenn ich als Pfarrer meinen Dienst beende, das ist ein Dienstgebäude und da muss ich ausziehen. Und dann haben wir überlegt, wo geht denn der Weg hin? Ich wollte also mehr hierbleiben und sie wollte mehr wegziehen. Da waren wir also ein Jahr lang nicht einer Meinung. Und dann hatten wir ein Dienstgespräch, damals war der Pfarrer Richter hier noch und auch die Marker Ticket war dabei. Und da fragten wir, sollen wir noch für irgendwas Spezielles beten? Und da sagte ich, ja, für unsere Wohnungsfrage, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und dann hat dann der Pfarrer Richter dafür gebetet und hinterher sagte die Frau Heckert, ich kenne jemanden, der seine Wohnung verkaufen will. Und die Leute kannten wir auch, weil wir da schon zweimal zu Besuch gewesen waren. Und da sind wir mittags hingegangen und schon hatten wir die Wohnung. Und waren einer Meinung, das ist genau die richtige Lösung. Ja, der mit Gutem dein Verlangen stillt, hat ein bisschen lange gedauert, vielleicht ein Jahr, aber dann innerhalb eines Tages hat es sich gelöst. Ja, loben, ich weiß nicht, wie es dem Einzelnen geht mit seinem Gebet. Bitten fällt meistens sehr leicht. Danken, da muss man schon ein bisschen länger nachdenken. Beim Loben bin ich schon nach ein, zwei Sätzen zu Ende. Aber ich will nicht zu Ende sein. Deshalb habe ich Bibelverse auswendig gelernt, in denen Gott gelobt wird. Zum Beispiel dieser Psalm 36, Vers 6 bis 10. Ich will dich erheben, mein Gott und König. Nein, das war die falsche, auch ein sehr schöner Psalm, nämlich der Psalm 145, den ich auch auswendig gelernt habe, um damit Gott zu loben. Im Psalm 36 war es, Herr, bis an den Himmel reicht deine Güte und deine Treue bis zu den Wolken. Ich benutze also Psalmen, um Gott zu loben, die ich extra dafür gelernt habe. Oder auch den Psalm 103 kann man ja auch auswendig lernen. Lobe den Herrn, meine Seele. Oder den kürzesten Psalm 100, damit könnte man anfangen. Jauchzt dem Herrn, alle Welt dient dem Herrn mit Freuden. Ja, ist einfach ein schöner Anlass, heute Gott zu loben. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass du bildlich gesprochen heute dieser Felsen bist, der angesprochen wird. Segne da jeden von uns, dass dieses Vertrauen zu dir wächst oder auch ganz neu entsteht. Wir loben dich und geben dir die Ehre. Danke für deine Führung und Liebe. Amen.